In dieser Late Night Show reden wir über Sea of Claws, ein Erweiterungsband für Warhammer Fantasy Roleplay und über die deutsche Version des Dragonlance Buchs. Es fällt euch sicherlich sofort auf, wir sind nicht in unserem neu umgebauten Studio, sondern wir sind unterwegs. Hier drehen wir heute im Laufe des Tages noch etwas ganz anderes, aber wir dachten uns, wir nutzen die Gelegenheit, mit einem schicken Hintergrund hier auch die Late-Night-Show einmal aufzunehmen. Und in dieser Late-Night-Show geht es heute einmal um Seefahrt und einmal um Drachenreiten. Und ich würde sagen, wir fangen mit der vollständigen Rezension mit der Seefahrt an, denn das Dragonlance-Buch Im Schatten der Drachenkönigin ist nur eine Übersetzung. Wir haben schon eine vollständige Rezension dazu gemacht, das heißt, da gibt es nicht so viel zu sagen. Zu Sea of Claws gibt es aber tatsächlich ein bisschen was zu erzählen. Die Sea of Claws ist ein Meer in der alten Welt von Warhammer Fantasy. Diese Welt ist ja sehr stark an ein spätmittelalterliches, frühneuzeitliches Europa angelehnt und dementsprechend sind wir hier so im Bereich einer Nordostsee. Die trennt die zivilisierten Bereiche des Imperiums und seiner Nachbarn von Chaosbarbaren im Norden, grob gesagt. Und ist zwar wichtig für den Handel, aber auch manchmal etwas gefährlich zu befahren. 60 Seiten von ungefähr 160 Seiten dieses Buches sind dementsprechend auch erstmal eine Beschreibung dieses Meeres und der Anrainer, sag ich mal. Das heißt, wir haben ein bisschen was an Überschneidung beim Imperium, weil wir ja da schon ein Band nur zu einer Seefahrerstadt haben. Aber wir kriegen auch die Ödlande, Marienburg, wir kriegen ein bisschen Bretonnia. Dann kriegen wir auch Chaosbarbaren unterschiedlichster Couleur. Wir kriegen seefahrende Zwerge und auch ein bisschen was zu Elfen und Dunkelelfen, die ebenfalls auf diesem Meer unterwegs sind. Auch ein kleines Eckchen so zu Trollen, die dann noch ein bisschen mit reinspielen können. Das ist nie richtig ausführlich, aber es gibt jeweils einen ganz guten Überblick. Und vor allen Dingen bei den seefahrenden Zwergen und bei den Barbaren kriegen wir im Grunde neue Kulturen, zumindest für diese Edition neue Kulturen, sogar ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Wo die herkommen, was deren Historie ist, wie die funktionieren, wie auch deren Religion aussieht. Bei den Nordbarbaren haben wir ja eine Verehrung von Chaosgöttern in Form von leicht abgewandelten Namen und Kulten. Das heißt quasi Chaos Light ein bisschen. Nach diesem Rundgang einmal um das Meer und all seinen Bewohnern und seefahrerischen Gefahren, was Nebel und komische Küstengegenden angeht, haben wir einen Regelteil, der umfasst erstmal Regeln für die Charaktererschaffung bzw. Charakterentwicklung. Da sind nämlich neue Berufe drin, die es einem ermöglichen, spezialisierte Seefahrer zu spielen, ob man jetzt darauf irgendwie ausgelegt ist, tatsächlich mit den Kanonen an Bord eines Schiffes zu arbeiten oder einfach nur Matrose ist. Aber man kann auch tatsächlich ein Priester von Manann werden, des Seegottes des Imperiums und der meisten Menschen. Und daran schließt sich dann noch ein bisschen was an, wo wir Wunder bekommen für Manann, für den Seegott, aber auch Magie, die sich explizit mit dem Meer beschäftigt. Denn wir kriegen auch noch ein bisschen was zu unterschiedlichen Magieschulen und was man als Schiffszauberer denn rein theoretisch so kann. Da geht es vor allen Dingen um Gyran, um die grüne Magie, die Lebendiges fasst, weil das Meer vor allen Dingen tatsächlich durch seine lebendigen Elemente geprägt wird. Das ist ganz nett. Wahrscheinlich nicht so irrsinnig sinnvoll für eine Kampagne, die größtenteils an Land spielt, aber man kann damit seine Charaktere wirklich schön abrunden. Anschließend gibt es einen relativ umfassenden Teil zur Seefahrt und regeltechnischen Umsetzung von Seefahrt. Das ist ein bisschen ein Pet-Peeve von mir, weil im Pen and Paper Seefahrt entweder zu kompliziert umgesetzt wird oder zu realitätsfern, aber selten es irgendwie so ein Amalgam gibt, was ganz gut eine spielbare, aber sinnvolle Variante trifft oder wenigstens eine, die Spaß macht. Sea of Claws umgeht das ein kleines bisschen, indem es mehrere verschiedene Regelsätze gibt dafür, je nachdem, was man machen will mit seinem Schiff auf dem Wasser und wie groß das Schiff ist. Das heißt, wir haben einmal Regeln für, ihr seid mit einer Heldengruppe auf einem kleineren Boot unterwegs und alle Leute müssen irgendetwas tun, sich in die Riemen legen und im Grunde die ganze Zeit navigieren, schauen, was für Gefahren sind und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein sehr, sehr kleiner Regelsatz, der wirklich darauf schaut, dass man von Runde zu Runde sich arbeitet. Dann gibt es tatsächlich auch einen dafür, dass man nur Offiziere oder einzelne Personen an Bord eines großen Schiffes darstellt, wo man eben nicht jede Runde etwas Weltentscheidendes macht, aber jede Runde oder jede längere Erzählphase etwas dazu beiträgt, was passiert. Und ein Regelsatz zu längeren Reisen, die sich teilweise mit einem Würfelwurf zusammenfassen lassen können oder ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wenn es noch Begegnungen geben soll oder seltsame Phänomene, die einem auf dem Meer begegnen. Also Begegnung mit Tieren, Begegnung mit anderen Phänomenen. Das kann man auch ein bisschen miteinander mischen und von der einen Phase in die andere und zurückgehen. Und ich finde das tatsächlich eine relativ gute Lösung. Man muss sich aber ziemlich weit reinarbeiten, um sie in der Tiefe dann auch tatsächlich nutzen zu können. Gefällt mir aber in dem Sinne ganz gut, als dass Warhammer Fantasy ja ohnehin meistens versucht, eine zwar überspitzte und magische, aber im Grunde doch realistische Welt darzustellen und sich Leute hier damit beschäftigt haben, die durchaus ein bisschen Ahnung von Seefahrt haben. Das merkt man dann meistens relativ schnell. Abschließend gibt es dann noch einen kleinen Bestiariumsteil. Das sind nur 20 Seiten, in Anführungsstrichen. Da sind dann ganz speziell Viecher, die einem nur auf dem Meer erscheinen können. Das können kleinere, natürliche Lebewesen sein, ein paar intelligente Viecher, die da unterwegs sind und halt auch wirklich große Monstrositäten wie halt Seeschlangen, die auch mein ganzes Schiff essen können. Das ist insgesamt ein ziemlich gutes Buch dazu, auf diesem Meer mit Schiffen unterwegs zu sein. Oder generell auf Meeren mit Schiffen unterwegs zu sein oder auch nur an den Küsten, an diesem Meer, an Land unterwegs zu sein. Es ist also so ein Mischding und ich beobachtete bei Warhammer Fantasy, dass die Bücher zwar alle gut sind und auch gut geschrieben sind und Spaß machen, aber dass die Sortierung irgendwie vollkommen und fast auch schon von Anfang an vollkommen durcheinander ist. Da kommt zum Beispiel hinzu, dass ein anderer Teil an Seefahrtsregeln sich im Companion-Band zu Death on the Reich in der Enemy Within-Kampagne befindet oder dass die gesamten Skaven-Hintergründe und Regeln ebenfalls in einem Companion-Band zu Enemy Within gelandet sind. Das heißt, hier haben wir Seefahrtsregeln in einem Buch, das auf den ersten Blick eine Regionalbeschreibung ist. Trotz dieses leichten Abzugs und des Mankos, was die Sortierung der Bücher unter sich angeht, ist das ein Buch, das auf jeden Fall 8 von 10 möglichen Punkten bekommt. Und wenn ihr Warhammer Fantasy spielt, ist Seefahrt auf dem Fluss und auf dem Meer ist ein wichtiger Teil dieser Welt und entscheidend auch für die geopolitische Lage und kann auch wirklich eine schöne Grundlage für eine Kampagne und für den Hintergrund eines Helden darstellen. Also durchaus ein Band, den ich auch empfehlen würde, generell. Dragonlance, im Schatten der Drachenkönigin, wechseln wir dazu. Wir haben den Dragonlance-Band schon einmal besprochen, als er auf Englisch rausgekommen ist. Das hier, im Schatten der Drachenkönigin, ist die deutsche Übersetzung. Das heißt, ich werde nur ganz kurz etwas zusammenfassen und verweise ansonsten auf unsere Rezension der englischen Version. Aber wenn ihr bei Dragonlance denkt, das ist vielleicht eine Beschreibung der Welt Krynn und dann noch ein bisschen was dazu, dann werdet ihr enttäuscht beim Studium dieses Bandes, denn das ist in erster Linie ein Abenteuer, das einen Nebenschauplatz des Drachenkriegs beleuchtet. Und dann bekommt man Informationen zu der Welt und zu der Region, in der man spielt, gerade eben in der Menge, dass man sich halbwegs zurechtfindet. Und ich glaube fast, obwohl das natürlich immer schwer ist, sich vorzustellen, dass wenn ich keine Vorahnung hätte, was Krynn und den Drachenkrieg angeht, ich tatsächlich mit den Informationen, die hier drin sind, ein wenig verloren wäre. Also Abenteuerband, nicht Weltenband.
Was Dragonlance Shadow of the Dragon Queen am Ende ist, ist ein sehr geradliniges und sehr gut geschriebenes Schlachtenepos, das sich weitgehend sinnvoll in die Krynn-Lore einbettet und gut als Nebenschauplatz funktioniert. Am Anfang war ich schlichtweg begeistert, wie viel Rollenspiel und Erkundung und wie wenig Dungeon Crawl hier enthalten sind und wie mitreißend die Dramaturgie funktioniert. Ab circa der Hälfte bröckelt das jedoch und fällt weitgehend auseinander, wenn dann am Ende nur noch ein Railroad übrig bleibt, der Schauwerte, Filmklischees und Schlachten über Schlachten präsentieren soll. Da das Buch sich wirklich auch für nichts anderes eignet, als genau dieses Abenteuer zu spielen, schon gar nicht als Quellenbuch für Krynn, bin ich sehr zwiegespalten, wem ich es empfehlen kann. Ihr stört euch nicht an linearen Abenteuern und wollt einfach eine gut aufbereitete Story im Dragonlance-Universum? Ihr kennt euch in dieser Welt auch schon aus und habt vielleicht sogar das Quellenbuch zu D&D 3? Dann sind das 8 von 10 Punkten. Auch um die Struktur und das Layout zu ehren, die viel besser gelungen sind als bei fast allen anderen D&D-Büchern. Textwüsten gibt's hier kaum. Als Quellenbuch, das es ja aber auch nicht sein will, wären es eher 3 von 10. Und falls ihr es euch einfach nur holen wollt, um dann zu entscheiden, was ihr damit anstellt, kommen wir dann im Schnitt wohl auf 6 von 10 Punkten.
Im englischen Original hat er von uns 8 von 10 möglichen Punkten bekommen, weil es durchaus ein gutes Abenteuer ist und gut geschrieben und unterhaltsam. Und ich würde im Deutschen durchaus auch dran festhalten, obwohl es ein paar Abstriche gibt für die Übersetzung. Die ist schon in weiten Teilen gut, aber es gibt immer wieder einzelne Teile, Unterkapitel, die dann vielleicht ein bisschen hastiger angegangen wurden oder wo man schnell zwischen mehreren Übersetzenden, 3 Leute stehen drin, die Sachen hin und her geworfen hat. Was bedeutet, dass da dann auf einmal die Nebensatzkrankheit losgeht, die entsteht, wenn man aus dem Englischen ins Deutsche setzt und die Sätze dabei nicht ausreichend umbaut bzw. auseinandernimmt und neu zusammensetzt. Trotzdem immer noch ein gutes Abenteuer. Das war's dann auch erstmal wieder mit der Late Night Show. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir bauen jetzt hier noch ein bisschen um und stylen uns und holen Leute um alles für den Dreh hier fertig zu machen, der anschließend stattfindet. Dementsprechend, wir sehen uns demnächst in einer anderen Late Night Show oder auf unserem Discord oder in einem Livestream. Ich freue mich auf euch, passt auf euch auf und bis dann. Tschüss!
Oh, ja, hi. Das ist jetzt ein bisschen, es tut mir leid, ihr erwischt mich zwischen Layouts, aber kommt doch rein, macht's euch gemütlich und wer ich bin und was ich hier mache, das ist ein bisschen komische Frage jetzt, aber hi, ich bin Eric, ich wohne hier gewissermaßen, also, ja, nee, noch nicht so lange, also 1-2 Jahre vielleicht, das war irgendwann praktisch, weil ich ja schon ab und zu mal gerne mitspiele mit den beiden und auch mal was leite auf dem Kanal und dann war es einfach praktisch, wenn man zwischen den Layouts schnell hin und her wechseln möchte, dass man einfach direkt hier einzieht. Hatten die jetzt kein Problem mit. Mich gibt es hier noch nicht so lange auf dem Kanal. Also jetzt so 4,5 Jahre oder so, muss die Zeit von der Late Night Show 249 Teil 1 gewesen sein. Oder so, ich bin quasi ein bisschen late to the party hier. Late to the party, muss ich mir aufschreiben, falls Nico einen Einspieler haben möchte. Wir sind bei der Late Night Show, die große 500. Unglaublich, oder? Ja, hab ich auch gedacht, aber sind wir tatsächlich. So 4,5 Jahre ist es her, da wurde ich gefragt von einem Freund von mir, der zufälligerweise, oder nicht ganz so zufällig, weil so haben wir uns kennengelernt, in der Oberstufe mein Englisch- und Geschichtslehrer war hier, du bist doch auch ein bisschen rollenspielaffin und möchtest du nicht mit coolen Leuten in der fantastischen Bibliothek eine Runde Cthulhu spielen in Wetzlar? Wird auch aufgenommen. Und ich so, ja, würde ich prinzipiell machen, klar. Wer ist denn da so dabei? Und Ralf meinte so, ey, Orkenspalter TV und Bernhard Hennen ist auch da und da ist mir das Herz dann schon so ein bisschen in die Hose gerutscht. Aber hey, ich habe zugesagt und war dann da und das war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Also falls ihr mal gefragt werdet, wollt ihr in einer coolen Bibliothek Cthulhu mit coolen Leuten spielen, sagt am besten ja. Das klingt jetzt sehr offensichtlich, aber nur so eine Empfehlung. Gelesen. Achso, ja, ich hab Pause und habe ein bisschen gelesen in Apocalypse Keys. Das ist Apocalypse Keys. Das ist ein System Powered by the Apocalypse von Rainer Jardy. Das gibt es fairerweise schon ein bisschen länger, aber ich bin erst darauf aufmerksam geworden, dass das Buch rauskam von Evil Head. Das war letztes Jahr und das würde ich schon sagen, ist so mein Rollenspielbuch von letztem Jahr. Man spielt große Monster mit großen Gefühlen, die für eine Geheimorganisation arbeiten und versuchen, noch größere Monster davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Also ist sehr stark inspiriert vom BPRD aus Hellboy, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, solche Sachen. Macht Riesenspaß, man hat wirklich große Gefühle, es ist richtig, richtig cool. Und das andere war, ich weiß nicht, ob ihr da schon da wart, ist Voidhard Symphony. Minerva McGender kriegt man bei Rowan, Rook & Deckard, auch Powered by the Apocalypse und ist sehr, sehr stark inspiriert, würde ich sagen, von Persona 5. Also geht es auch ein bisschen so um eine Alternativrealität sozusagen, wo man gegen die Bösewichte auch mal ein bisschen vorgehen kann. Das gefällt mir auch eigentlich ganz gut. gibt es schon länger, gibt es seit irgendwie 2021, aber ich bin letztes Jahr erst dazu gekommen, so mal reinzuspielen. Auch klar, klare Empfehlung. Ja. Das war's schon. Ah ja, gut. Ja, dann freut mich. Nee, da geht's in das Layout, steht ja da und ich muss nachher da oben hin. Ja. Ja. Ja, danke. Ach so, die Tür. Nee, die Tür ist. Ihr findet das schon. Alles klar.